Liebe Gemeinde, der Text, den wir gerade gehört haben, gehört zu den wenigen Texten aus dem Alten Testament, die uns noch in unserem Alltag begegnen. Es ist vor allem die Werbung, die sich das Setting aus Schlange, Frau und Frucht zu eigen macht. Es sind Bilder zum Beispiel von einer attraktiven Frau mit einem Apfel in der Hand, platziert auf der Kühlerhaube eines neuen Autos. In der Regel sind sie an ein männliches Gegenüber gerichtet, das in der Rolle des Beobachters die Szene erwartungsvoll zur Kenntnis nimmt. Ob aber Automobil-, Mode- oder Lebensmittelindustrie, ihnen allen geht es darum, das Moment des sexuell Verführerischen, den Hauch des Extravaganten und Verbotenen, sogar Tabuisierten, zum Ausdruck zu bringen. Daher zielen sie auf eine scheinbar unerfüllte Sehnsucht, die aber selbstredend durch den Konsum des Produktes befriedigt werden kann. Nicht nur die Werbung, auch für die Kirchen in ihrer Überlieferungspraxis spielt Genesis 3 bis heute eine erhebliche Rolle, und zwar dann, wenn es um die theologische Bestimmung des Menschen geht. So knüpft die Lehre von der Erbsünde direkt an Genesis 3 an. Und alle neueren Bibelübersetzungen, auch die erst 2007 revidierte Zürcher Bibel, überschreiben die Erzählungen in Genesis 3 auf dem Hintergrund dieser kirchlichen Tradition mit Sündenfall. Und das, obwohl das Wort Sünde selbst in Genesis 3 keinmal vorkommt. Als Sünde, als etwas, das das Verhältnis zwischen Mensch und Gott stört, beziehungsweise aus dem Gleichgewicht bringt, wird erst der im Anschluss berichtete Brudermord von Kain an Abel in Genesis 4 bezeichnet. Auf dem Hintergrund dieser beiden so höchst unterschiedlichen Rezeptionen möchte ich den Text heute Abend selbst noch einmal zu Wort kommen lassen und ihn nach seinen eigenen Intentionen befragen. Der Text setzt mit dem Dialog zwischen der Schlange und der Frau ein. Die Menschen als Mann und Frau, wohlversorgt im Garten Eden, haben von Gott in Genesis 2, 16 bis 18 die Anweisung erhalten, dass sie sich von allen Bäumen des Gartens ernähren dürfen. Nicht aber von den Bäumen in der Mitte des Gartens, dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens. An dieses Verbot knüpft die Schlange rhetorisch äußerst geschickt an, indem sie es auf alle Bäume ausweitet. Sie sagt: Hat Gott denn gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Reaktion der Frau ist folgerichtig. Sie weist die Schlange in ihre Grenzen und modifiziert das Verbot im Sinne der göttlichen Anweisung aus Genesis 2. Von allen Bäumen dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens nicht, damit wir nicht sterben. Darauf bringt die Schlange ihr Hauptargument ein, indem sie der Frau quasi den Hintergrund des göttlichen Verbots darlegt und daraus zugleich dessen Wirkungslosigkeit ableitet. Sie sagt: Mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott sein werdet und Gut und Böse erkennen werdet. Der Reiz, vom Baum zu essen, besteht also darin, dass der Mensch eine Kompetenz gewinnt, die bisher nur Gott vorbehalten war, nämlich Gut und Böse erkennen zu können. Diese Erkenntnisfähigkeit führt den Menschen zu der ihm eigenen Freiheit im ethischen Handeln. Denn kann er erkennen, was gut und böse ist, ist er auch frei, sich für das Gute oder das Böse zu entscheiden. Das heißt, diese menschliche Freiheit, die den Menschen zu einem eigenverantwortlich handelnden Wesen macht, basiert auf der Kompetenz der Unterscheidungsfähigkeit von Gut und Böse. Wie ernst es der biblische Text mit dieser Freiheit im ethischen Handeln meint, erzählt der nächste Abschnitt am Beispiel des Brudermordes in Genesis 4. Dort hat sich der Mensch, nämlich Kain, eben nicht für das Gute, sondern für das Böse entschieden und seinen Bruder Abel getötet. Mit diesen Gedanken, die durch die Schlange angestoßen worden sind, schaut die Frau erneut auf den Baum der Erkenntnis. Ihre Wahrnehmung verändert sich, weil sie neugierig geworden ist. Jetzt erkennt sie den Baum als eine Lust für die Augen und als begehrenswert, weil er wissend macht. Mit diesem veränderten Blick hat die Frau den ersten Schritt hin zum Überschreiten des göttlichen Gebots bereits gemacht. Noch bevor sie vom Baum isst, hat sie die eigentliche Bedeutung des Baumes verstanden. Sie lässt sich leiten von ihrer Lust an Erkenntnis, ihrer Neugier und ihrem Erkenntnisdrang, durch den sie ihre innere Freiheit gewinnt, die von Gott gesetzte Grenze zu überschreiten. Sie isst von den Früchten und gibt auch ihrem Mann, der auch davon isst. Das Erkennen tritt sofort ein. Es äußert sich darin, dass die beiden erkennen, dass sie nackt sind. Nackt waren die Menschen auch vorher schon in Genesis 2. Aber erst jetzt wird ihnen die Differenz in ihrer Sexualität zwischen Mann und Frau bewusst. Indem sie dieser Differenz nun eine Bedeutung geben, werden sie mit einem Mal erwachsen. Daher reagieren sie auch sofort. Sie flechten sich Feigenblätter zu Schürzen. Diese Grenzüberschreitung, die den Menschen auf der Grundlage der Unterscheidung von Gut und Böse zur Freiheit des ethischen Handelns befähigt, hat seine Konsequenzen. Er macht ihn vom Paradieswesen zum Menschen, der die Verantwortung für sein Handeln selbst tragen muss. Davon berichtet der Rest der Erzählung. Ich möchte hier den Fokus auf das Handeln Gottes legen. Zunächst geht es Gott darum, dass der Mensch für sein Handeln selbst die Verantwortung übernimmt. Der Mensch entzieht sich dieser aber wie ein kleines Kind. Er versteckt sich und dann wälzt er die Schuld auf die anderen ab. Der Mann auf die Frau und die Frau auf die Schlange. Ein vermutlich allen sehr gut bekannter Umgang mit unangenehmen Situationen, in denen man sich vor der eigenen Verantwortung drücken will. Doch der Mensch ist mit dieser Taktik nicht erfolgreich. Er muss sich den Konsequenzen seines Handelns stellen, die im Folgenden anhand der Fluchsprüche entfaltet werden. Dabei trifft der Fluch die Schlange, die Frau und den Mann gleichermaßen. Die Besonderheit des Fluches besteht nun darin, dass es keine Todesflüche sind, wie man es von der Ankündigung der Gebotsüberschreitung her erwartet hätte. Der Mensch muss nicht sofort sterben, weil er vom Baum gegessen hat. Insofern ist die göttliche Reaktion auf die Gebotsüberschreitung inkonsequent. Das göttliche Handeln bleibt ambivalent. Es zieht den Menschen zwar zur Verantwortung, befähigt ihn aber zugleich dazu, mit den Konsequenzen weiterleben zu können. Insofern ist auch das göttliche Handeln von einer grundsätzlichen Freiheit dem Menschen gegenüber geleitet. Es hat seinen Grund in dem Ja des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Der Fluch, den die Frau trifft, garantiert zum einen den Fortbestand der Menschheit durch zahlreiche Schwangerschaften, kündigt ihr aber zugleich Mühsal und Schmerzen bei der Geburt an. Der Fluchspruch über den Mann garantiert die Lebensgrundlage. Gleichzeitig wird diese aber nur unter Mühe von steinigem und fruchtbarem Ackerboden gewonnen werden können. Am deutlichsten aber zeigt sich das göttliche Ja zum Menschen als seinem Geschöpf darin, dass er den Menschen mit anständiger Kleidung für sein zukünftiges Leben außerhalb des Gartens ausstattet. Statt Schurze aus Feigenblättern macht Gott ihnen Röcke aus Fell. Die Menschen müssen den Garten verlassen, um nicht noch vom Baum des Lebens zu essen. Damit hat sich die Grenze zwischen Mensch und Gott verschoben. Sie wird neu gezogen und entscheidet sich von jetzt an am ewigen Leben. Die Fähigkeit des Erkennens von Gut und Böse, einschließlich der damit verbundenen Freiheit, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden, aber machen das nach Genesis 3 geschilderte, gottgewollte Menschsein aus. Sie gehören zum Menschsein dazu und stellen in all ihrer in Genesis 3 geschilderten Komplexität die Vollendung der Menschenschöpfung dar. Ausgelöst wird dieser Schritt zur Vollendung der Menschenschöpfung letztlich dadurch, dass die Frau durch die Argumente der Schlange angeregt wird, ihrer Lust an Erkenntnis nachgibt und geleitet von ihrem Erkenntnisdrang die Grenze des göttlichen Verbots überschreitet. Es geht also hier nicht um einen Sündenfall, sondern um einen Erkenntnisfall. Und es ist diese Möglichkeit zu erkennen, die den Menschen schließlich als Mann und Frau ausmacht. Ein solches Erkennen schließt die Lust und Verführung ein und ermöglicht die Freiheit, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und so ist es genau diese Lust am Menschsein, dass wir frei sind zu erkennen, die ich uns allen wünsche, des göttlichen Ja's zu uns, einschließlich der notwendigen Ausstattung, können wir uns, so Genesis 3, gewiss sein. Amen.